Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und natürlich Micha.
Moin.
Ja, tolle Woche. Er ist wieder da. Juhu. Wir haben Spaß. Ich entschuldige mich für die nächsten 4 Jahre Politikthemen. Sorry, wir werden Trump ansprechen müssen. Wir kommen leider nicht drum rum. Es tut mir wirklich leid und es tut mir auch einer Seele weh, dass wir das machen müssen.
Ja, wir werden keinen großen Tohuwabohu drum machen, oder?
Nein, kein das Chaos. Nicht, aber wir müssen es leider ansprechen.
Es hat ja auch leider Gottes reale Auswirkungen.
Ja, vor allem für unsere Nerven. Weil, nee, Gott, das wird übel. Wenn das so wie am letzten Mal wird, dann Prost Mahlzeit. Na gut, wollen wir mit dem Chaos anfangen, würde ich vorschlagen. Ne? Denn die Rückkehr von Trump ist auch für Japan eher so, oh weia, da kommt ja jetzt einiges auf uns zu, denn Japan rechnet mit ziemlich harten Forderungen. Denn bereits beim letzten Mal hatte sich ja hingestellt und gesagt, Leute, ihr müsst mehr für die Verteidigung ausgeben. Leute, ihr müsst mehr dafür bezahlen, dass wir US-Truppen bei euch stationieren. Ach so, und übrigens haben wir da noch so ein bisschen Zölle und dann wollen wir jetzt ein tolles Handelsabkommen mit euch, was für euch natürlich total nachteilig ist. Und man sagt jetzt der Regierung, ja super, wenn das jetzt kommt, haben wir ein Riesenproblem, weil wir wollen zwar die Verteidigungskosten erhöhen, aber auf jeden Fall nicht auf 5%, das ist so gerade die aktuelle Idee von dem netten Herrn der USA, sondern halt auf 2% des BIP. Das können wir uns gerade noch so erlauben und ist schon so schon schwierig. Naja, und man hat halt mittlerweile so einige geheime Trump-Gegenmaßnahmen-Treffen abgehalten, um eben zu besprechen, wie gehen wir jetzt mit dem Ganzen eigentlich um. Eine wirkliche Idee hat man allerdings auch nicht, weil das Problem ist, Trump ist halt unberechenbar.
Ja, aber ich glaube, da muss man gar nicht so sehr tief in die Röhre schauen, weil Trump ist halt einer, der von Anfang an groß aufbauscht. Hat er bei Shinzo Abe auch getan und später war er Best Buddies mit Abe. Ne?
Richtig, er versucht halt zu pöbeln und hat die Hoffnung, dass wenn er laut genug jemanden anschreit wie so ein bockiges Kind, dass er dann vielleicht doch das bekommt, was er möchte.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, also allein die Sache mit der Anhebung der Zölle für Mexiko und Kanada, das bringt ja schon mal die japanischen Autohersteller irrsinnig in Schwierigkeiten, weil die da nämlich Produktionsstätten haben. Nissan hat ja jetzt auch angekündigt, ja, wir wollten eigentlich in den USA einen neuen Kleinwagen produzieren, das lassen wir jetzt mal sein, das können wir uns gar nicht mehr erlauben. Also so viel zum Thema, wir holen jetzt mal die Jobs in die USA. Er droht ja auch ganz offen damit, produziert halt in den USA, alles andere wird zu teuer. Naja, wenn man Zölle erhebt, wird es aber auch für die Menschen in der USA teuer. Das hat ihm, glaube ich, keiner erklärt.
Das war doch in seiner letzten Amtszeit genauso. Da wollte er doch auch Zölle machen ohne Ende. Und sobald er angefangen hat damit, haben alle seine Wirtschaftsexperten ihm gesagt, oh, guck mal hier, es geht alles kaputt. Und dann hat er auch damit aufgehört. Ich denke nicht, dass es hier sich massiv anders verhalten wird.
Ja doch, er hat die Zölle ja schon angehoben. Kanada kommt im Februar und Mexiko auch. China hat er jetzt auch schon festgelegt. Wie das in anderen Ländern aussieht, weiß ich halt nicht. Also das Ding ist halt, Japan wurde schon ordentlich unter Druck gesetzt. Und gerade so die Sache mit der Stationierung der US-Truppen, weil Japan braucht sie für die Verteidigung und also Abschreckung, definitiv. Wenn Trump der Meinung ist, naja, wir können sie abziehen, bumm, fertig, weil ich bin sowieso Best Buddy mit Nordkorea und China, dann ist das schon tatsächlich ein Druckmittel. Vor allen Dingen denkt man sich auch schon, na super, ich weiß jetzt nicht, ob er das ernst gemeint hat oder ob das jetzt auch nur wieder so eine hohle Drohung ist, aber Trump hat ja schon gesagt, ja, ich werde da mal ein Terminchen hier mit den kleinen Kim aus Nordkorea machen. Kam jetzt auch nicht so toll in Japan an, also man macht sich halt allgemein Sorgen.
Das Sorgen machen ist auch das Ziel von Trump, er will die Leute verunsichern, weil ich bin nicht der Meinung, dass er seine Zollsache hier ewig aufrechterhalten wird. Der wird es nur für eine Weile machen, um Druck und Unsicherheit zu sägen, aber mal sehen, wie die darauf reagieren.
Also das Problem aktuell ist halt, momentan ist es Trump auf jeden Fall noch egal, was die US-Bevölkerung abbekommt. Also er hat jetzt irgendwas mit dem Insulin, da hat er ja, glaube ich, die Preisregulierung aufgehoben. Das heißt, der Insulinpreis steigt jetzt extrem.
Na, grundsätzlich für Medikamente, aber Insulin ist halt immer so der Messwert, wo man das halt festmacht, ne? Weil das braucht man halt wirklich, ne? Sonst geht man halt drauf.
Ja, also von irgendwie, wie war es, $35 auf $3,000 oder irgendwie so?
Das kommt drauf an, was halt deine Krankenkasse dort übernimmt. Also, aber so mit $600 Dollar darf man da gerne schon rechnen, jetzt in der Zukunft.
Ja, das wird also irrsinnig teuer. Und Also auch allein die Zölle also Kanada und Mexiko, das wird der USA unglaublich schaden. Der große Witz ist allerdings dieses, ja, wir fangen da mal an mit einer großen Massendeportation, also sprich alle raus, die hier nicht reingehören. Gut, das wurde jetzt von einem Richter gestoppt, trotz allem sind ja schon einige rausgeschmissen worden. Und es gibt bereits schon Bauern, die natürlich Trump gewählt haben, die rumheulen, wir haben keine Hilfskräfte mehr. Ach nee, wenn man sie rausschmeißt, sind sie weg, ne?
Ich meine, Japan denkt sich dabei, wen haben wir, der mit Trump auf irgendeine Art und Weise reden kann? Mhm. Und ihre Diplomaten für den Außenhandel sind eher Leute, die auf Vernunft und auf ruhige Gespräche setzen. Und sie wissen nicht genau, ob sie genauso gut wie Shinzo Abe mit Trump umgehen können.
Richtig, das gilt wohlgemerkt auch für den aktuellen Premierminister, weil auch er gilt als sehr ruhig und sehr besonnen. Und Trump ist aber halt ein sehr ungeduldiger Mensch und das könnte sich so ein bisschen beißen. Aber gut, naja, wir werden es sehen. Ich meine, wir kommen ja sowieso nicht drum rum, die Zukunft wird zeigen. Hoffen wir einfach mal das Beste und dass alle Länder glimpflich davon kommen. Oder sagen wir, dass die Welt glimpflich davon kommt, weil was Trump gestern da in Davos losgelassen hat, wir werden es sehen. Mit ein bisschen Glück brennt die Welt nicht nach 4 Jahren. Ja, ich bin pessimistisch, was den Vogel angeht, eingestellt, sorry. Gut, die Regierung hat aber noch anderes Problem. Deswegen hadert man momentan so ein bisschen mit den Kosten, denn Japan wird definitiv sein Haushaltsziel bis 2025 ein Primärsaldo zu erreichen verfehlen.
Also okay, das wussten wir alle schon, aber jetzt geben sie es endlich mal zu.
Ja, also ich meine, wir sagen das schon, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, aber es steht halt fest, das klappt gar nicht. Man sagt jetzt, ja, dann ist es halt nächstes Jahr so. Experten sagen allerdings auch, ja, Leute, glaubt das mal weiter. Ihr wisst aber schon, dass die Steuereinnahmen zu schrumpfen beginnen, oder? Naja. Also, insofern, nee. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass mittlerweile Ökonomen warnen, dass Japan Kreditwürdigkeit herabgestuft werden könnte. Und das wäre für Japan ouch.
Ja, die Kreditwürdigkeit brauchen die unbedingt. Es ist ja eine riesengroße Schuldenwirtschaft in Japan, ne? Mhm.
Dementsprechend verstehe ich ehrlich gesagt auch die Grundsatzrede, die der Premierminister heute beim Beginn der ordentlichen Parlamentssitzung abgehalten hat, überhaupt nicht. Er sagte ja, ja, wir müssen Japan halt umbauen und ländliche Gebiete fördern und so weiter und so fort. Und oh, das wird so viel kosten. Wo will er das Geld eigentlich hernehmen?
Also du könntest es herholen von den Leuten, die in den letzten Jahren Rekorde und Rekorde und Rekorde aufgestellt haben, was die Einnahmen angeht. Das war nämlich fürs letzte Jahr auch schon wieder ein paar, die gigantische Rekorde aufgestellt haben, auch dank des Tourismus.
Wir wissen aus Erfahrung, jemand, der gigantische Umsätze macht, den kannst du nicht besteuern. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Und in Japan will man das ja auch nicht. Wie war das doch zu Anfang? Hey, wir heben jetzt mal ein bisschen die Steuern für vermögende Menschen an. Das war so sein Wahlkampf-Thema. Komischerweise weiß er davon anscheinend nichts mehr. Hat super funktioniert.
Dementsprechend ist übrigens auch Amnesie scheint sehr weit verbreitet zu sein in der Regierungsspitze.
Ja, vor allen Dingen bei ihm. Es sind ja so viele Themen, über die er gesprochen hat, spielen ja überhaupt keine Rolle mehr. Das war ja so nach der Wahl auf einmal, ich habe nichts gesagt. Nö. Dementsprechend ist übrigens auch die Unzufriedenheit mit der japanischen Regierung mal wieder gestiegen. Wer hätte das erwartet? Ja. Denn tatsächlich ist die Zustimmungsrate mittlerweile auf 28% gefallen. Das sind 2% weniger als im Dezember. Und das ist ouch.
Die Unzufriedenheit ist riesig, aber auch die Leute haben sowas von die Schnauze voll, die sind so desillusioniert.
Tatsächlich haben in der Umfrage alle Befragten gesagt, auf die Frage, ja, warum denn unbedingt Ishida, also die für Ishida halt gesagt haben, ja, passt schon. Es haben alle geantwortet, ja, wem denn sonst? Es gibt keinen besseren, es gibt keinen, den man ersetzen könnte. Super. Aber wir sind gnadenlos unzufrieden. Ne? Also, ja, das Ding ist halt so dieses, ja, wir wollen ihn eigentlich nicht, aber es ist ja kein anderer da.
Ja, das ist so das große Dilemma. Das verstehe ich auch, weil im Prinzip, er ist irgendwie unfähig, aber zumindest ist er halt nicht jemand wie Trump. Und bevor da jemand hinkommt, der sowieso komplett frei dreht oder noch inkompetenter ist, dann gibt man sich lieber mit dem zufrieden, was gerade noch da ist.
Ja, aber das, diese Aussage kennt man auch schon seit Jahren. Das haben sie bei Abe gesagt, das haben sie bei allen seinen Nachfolgern ja bisher gesagt. Ich frage mich wirklich, sag mal, ist die Opposition eigentlich gänzlich gegen eine Wand gerannt? Ich meine,
nee, ich glaube, das ist einfach nur die Verdrossenheit. Das ist die Ermüdung, die die japanische Bevölkerung spürt.
Ja, aber dann muss die Opposition gegensteuern. Und ich verstehe nicht, dass sie das nicht machen.
Vielleicht, ich würde ganz trocken einfach sagen, mangelndes Selbstbewusstsein, weil ich meine, die haben irgendwie sich selbst schon ein bisschen aufgegeben, würde ich jetzt mal behaupten, einfach, weil die versuchen es meistens gar nicht irgendwie irgendwas gegenzusteuern.
Du meinst Politikverdrossenheit auch ist, bei den Politikern?
Ja, aber ich meine, es ist schon irgendwie ziemlich ironisch, weil ich glaube, jetzt sind sie gerade in einer recht guten Position, ihren Ruf ordentlich aufzupolieren, wenn sie mal ordentlich auf den Tisch hauen würden. Also ich denke, das ist jetzt eine Situation, wo man eigentlich drauf wartet und dann sagt so, hey, zeigt uns doch, dass ihr eine gute Alternative seid. Aber ja, stattdessen ist man halt leise und macht nichts. Nee,
tatsächlich nicht. Denn diese Woche hat man sich drauf geeinigt oder will zumindest anstoßen, dass man sich auf einen Gegenkandidaten einigt. Weil es sind ja dieses Jahr Wahlen. Und also es bewegt sich ein bisschen was. Man ist aber im Kabinett selber viel zu leise. Nicht im Kabinett, im Parlament. Also da müsste man wirklich lauter werden. Das ist eher so eine, ich würde es fast Kuschelrunde nennen.
Ja, es ist sehr verzagt. Ich meine, sie haben zwar dem Premierminister so ein Gespräch abgerungen für die doppelte Nachnamen für das Thema, aber ja, mehr haben sie auch nicht erreicht. Er hat sich halt dazu bereit erklärt, irgendwann mal darüber zu reden, aber das ist ja auch, ja, es ist ziemlich schwach.
Ja, wobei in dem Fall war es ja dann tatsächlich Kumaito, also sprich der Koalitionspartner, der den Premierminister dazu gebracht hat. Aber, und jetzt kommt wieder der Witz an der ganzen Geschichte, er sagte dann auch, naja, aber wir können jetzt mit den Gesprächen noch nicht beginnen. Ich bin zwar bereit dafür, aber wir müssen erstmal einen Konsens in der LDP finden. So, viel Glück, das wird dauern. Er hat im Prinzip zwar signalisiert, ja, können wir machen, aber gleichzeitig allein durch diese Aussage, wir müssen erst einen Konsens finden, hat er das ganze Thema wieder vom Tisch gefegt, weil er weiß, in der LDP wird es keinen Konsens geben. Da müsste er mal auf den Tisch hauen. Macht er ja auch nicht.
Niemand haut auf den Tisch in der japanischen Regierung im Moment.
Ja, es ist fürchterlich, ne? Können wir nicht mal ein paar Politiker austauschen? Wir haben momentan zu viele, die bei uns auf den Tisch hauen. Das ist etwas. Aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, dann heute ganz aktuell, die Bank of Japan hat ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 17 Jahren angehoben. Und zwar von 0,25 auf 0,5. Das bedeutet, in Japan wird es teurer.
Überraschung, Überraschung. Damit hatten wir ja gerechnet. Also das war ja jetzt
damit hat jeder gerechnet, natürlich. Im Prinzip ist es auch richtig, dass der Leitzins angehoben wird, weil der Yen muss mal ein bisschen Unterstützung bekommen, weil nicht gut. Problem ist aber, das hat natürlich einen ziemlichen Ratenschwanz. Also zum einen werden die Begleichung der Schulden, also vor allem die Zahlung der Zinsen für die japanische Regierung um Längen teurer und 0,25, das ist schon eine Ansage, wenn das man das so on top kommt. Zum anderen werden auch jetzt wieder Wohnungen teurer, weil das hängt halt alles damit zusammen und für die Inflation ist das auch nicht unbedingt gerade so toll.
Ja, also es ist auch so, dass dadurch Investitionen teurer werden und weniger Leute neue Geschäfte aufmachen. Und nach den vielen Geschäftsschließungen aus den letzten Jahren, wo wir wirklich dann Rekorde auch hatten vom letzten Jahr, wird es also dafür sorgen, dass es erstmal eine Weile lang recht langsam mit der japanischen Wirtschaft geht.
Eben. Also ob das so eine gute Idee war, den anzuheben, da ist man sich momentan ein bisschen strittig. Klar, für Leute, die mit Geld um sich werfen, beziehungsweise an der Börse hantieren und so weiter, ist natürlich super. Aber für den Rest, ich weiß ja nicht. Aber naja, gut. So, dafür gibt es allerdings auch eine Branche, die 2024 für Rekordumsätze gesorgt hat, nämlich die Convenience Stores. Denn die hatten tatsächlich alleine durch Tourismus 11,8 Billionen Yen eingenommen, also 73 Milliarden Euro. Und das ist ein absoluter Boom. Das sind 1,2% mehr als im Vorjahr. Trotz steigender Preise kann man wirklich sagen, also herzlichen Glückwunsch, die Touristen haben euch gut getan.
Aber irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht. Das haben die das? Die haben das wahrscheinlich nicht erwartet, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die haben eigentlich mit einem Absinken gerechnet. Ja. Weil, es sind ja alle Preise gestiegen. Und natürlich, die japanischen Verbraucher geben auch weniger Geld aus. Das spürt man auch an der Kasse. Also zum Beispiel ist halt eben der Betrag, den man, also der durchschnittliche Betrag pro Einkauf auf 720 Yen gesunken. Das ist zwar nur ein Rückgang von 0,05%, tut aber trotzdem ganz schön weh. Aber da halt die Zahl der Kunden um 1,2% auf insgesamt 16,4 Milliarden angestiegen ist, ja, merkt man halt eben, ohne, also dank des Tourismus gibt's halt diesen Anstieg. Wäre der Tourismus nicht da, dann mäpp.
Ja, da sieht man aber mal wieder, was diese Shops eigentlich für einen wahnsinnig guten Ruf im Ausland haben, ne? Mhm. Das ist schon sehr interessant. Ich bin auch immer noch so, hatten wir nicht eigentlich die Nachricht mal von einer Weile, dass auch irgendwie Konbinis zu uns kommen sollen? Zumindest ja, in der deutschen Version. Ja,
7-Eleven wollte ursprünglich eigentlich hier expandieren nach Deutschland. Der Plan ist, soweit ich weiß, auch noch nicht vom Tisch, aber das Unternehmen hat gerade ganz andere Sorgen. Das kämpft ja so ein bisschen mit Übernahme.
Und, ach ja, stimmt, da war ja da auch
wird,
noch was.
Ja, da wird gerade konsolidiert ohne Ende und so weiter und so fort. Und da ist halt tatsächlich die Frage, ob das noch kommt. Ich habe keine Ahnung.
Aber um auf die Touristen nochmal zurückzukommen, wie gesagt, ich verstehe es. Es geht schnell, es ist frisch meistens das Essen, was man auch bekommt. Es ist halbwegs gesund, schmeckt gut und kostet auch nicht viel. Also was will man mehr, ne?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Es ist halt so, also man kann ja wirklich alles in den Stores mittlerweile machen. Also behaupte ich mal, außer Zahnarztbehandlung vielleicht. Wobei, ich glaube, das dauert auch nicht mehr lange. Und natürlich ist es halt für Touristen oder für viele Leute auch so, ich bin jetzt, ja, ich muss unbedingt mal ein Konibi rein. Logisch verständlich, wobei die Branche hat auch ordentlich zu kämpfen. Also gerade Arbeitskräftemangel merkt man da sehr, sehr stark. Und der Markt gilt ja allgemein als übersättigt. Also die Branche wandelt sich ja gerade komplett. Die kommen ja immer mit neuen Ideen, sprich automatisierte Stores und so weiter oder unbesetzte Stores etc. Also es wird noch sehr interessant, wie sich die ganze Branche in den nächsten Jahren halt wirklich entwickeln wird.
Also der Druck durch den Arbeitskräftemangel, also dieser Mangel ist ja auch selbst verursacht, weil sie einfach keine attraktiven Arbeitsplätze anbieten. Du kriegst nicht genug bezahlt in diesen Geschäften. Und sie, ja, ganz Japan weigert sich ja auch immer noch ausländische Arbeitskräfte, die das ausgleichen könnten, reinzulassen oder anzulocken. Also, die ist immer noch für die Katze, was die denen anbieten.
Ja.
Deswegen, wenn, also, es ist nicht zu erwarten, dass der Tourismusboom einfach so abflaut, ne? Also, ich denke mal, die meisten Leute erwarten, dass es in diesem Jahr ähnlich weitergeht wie im letzten.
Ja, das definitiv.
Und dann gibt es eigentlich wenig Gründe bei den gestiegenen Umsätzen, für die nicht irgendwie ein bisschen zu investieren. Ne?
Mhm.
Ich meine, sie könnten es sich leisten, aber die Frage ist, machen sie es? Das wird dann wirklich eine Auswirkung darauf haben, ob sie überleben oder nicht.
Ja, aber das Problem ist ja gerade, was das Thema ausländische Arbeitskräfte angeht, da muss die Regierung mitspielen und die ist ja sehr zögerlich. Man öffnet sich hier und da zwar ein bisschen, auch was Convenience Stores angeht, hat man die Sachen ja schon ein bisschen vereinfacht, aber immer noch es ist halt immer noch schwierig und immer noch verdammt unattraktiv, weil die Bezahlung einfach sauschlecht ist. Man hat zwar hier und da mal die Löhne angehoben, aber es reicht halt nicht aus, das beklagen ja alle Franchise-Nehmer. Und gerade natürlich in ländlichen Gebieten ist das eine Katastrophe. Dementsprechend ist es ja auch so, dass seit ein paar Jahren immer mehr Convenience-Stores tatsächlich nachts nicht mehr aufhaben.
Ja.
Was ja zu Anfang auch für ziemlich viel Ärger gesorgt hat. Da gab es ja ein riesen Gerichtsverfahren mit Franchise-Nehmern, weil wie könnt ihr den Store schließen und so weiter. Da zählt es ja auch nicht. Ja, toll, und wie sollen wir den aufhalten? Wir haben keine Mitarbeiter. Hallöchen! Fürchterlich.
Im Endeffekt werden sie keine Wahl haben. Ich sehe nämlich nicht, dass die Regierung wirklich schnell einleitet und einlenkt bei den Maßnahmen für ausländische Arbeitskräfte. Ich kann es einfach nicht sehen. Die haben die ganzen Jahre über so viel geschlafen bei dem Thema.
Ja. Und mit der Nachproduktion klappt es ja auch nicht. Ja. Also dann, Nachproduktion der Arbeitskräfte.
Ja, die einzige Chance, die sie haben, ist halt attraktiver zu sein für die japanischen Arbeitskräfte. Und dann müssen sie ihre Löhne erhöhen. Ja. Was sie leisten könnten, wenn es so weitergeht mit dem Tourismusboom.
Also die Shunto, die Frühjahrslohnverhandlungen, haben in Japan jetzt begonnen. Es gab schon die ersten zaghaften Gespräche zwischen Gewerkschaftsverbänden und Wirtschaftsverband. Und da haben tatsächlich auch beide wieder bekräftigt, jojo, wir werden die Löhne anheben, auf jeden Fall, auch für Teilzeitarbeitnehmer. Übrigens in Konibis arbeiten sehr, sehr viele Teilzeitarbeitnehmer. Mhm. Das macht die Sache noch unattraktiver. Das Ding ist halt einfach nur, naja, mit dem gestiegenen Leitzins wird es nicht besser. Weil aktuell ist es ja jetzt schon so, Japan hatte im 2024 Rekordlohnerhöhungen tatsächlich, aber die Lohnerhöhungen konnten trotzdem nicht Schritt halten mit der Inflation. Und dann hast du ja immer noch das Problem, dass eben kleine und mittelständische Unternehmen nun mal die Hauptarbeitgeber in Japan sind und die können sich die Lohnerhöhung so in der Regel gar nicht erlauben, ohne zumindest die Preise anzuziehen. Und das, da tun sie sich halt sehr schwer, weil das sau schwierig ist für die. Das ist halt so ein Teufelskreis, den man irgendwie immer noch nicht durchbrochen hat.
Ja, wir sind dann wieder bei den Forderungen. Ich meine, die können dann fordern, wie sie wollen, aber wenn halt nur irgendwie 20-30% der gesamten japanischen Wirtschaft die Löhne erhöht, dann macht es auch nicht so viel.
Nö, eben. Problem ist aber halt dadurch auch, natürlich suchen sich die Arbeitnehmer dann Arbeitgeber aus, die gut bezahlen, also sprich größere Firmen. Ja, und die Kleinen gucken doof in die Röhre und dementsprechend wird das Problem mit, hey, wir müssen schließen, weil wir nicht genug Arbeitnehmer haben, oder beziehungsweise Mitarbeiter, immer schlimmer. Zum Beispiel, oder da gibt es gerade ein aktuelles Beispiel, weil es sind wieder neue Zahlen reingekommen. Es haben ja letztes Jahr zum Beispiel auch Zahnarztpraxen begonnen. Wir müssen hier rekordtechnisch oder haben rekordtechnisch geschlossen, weil einfach, tja, die Zahnärzte sind zu alt, die Kosten sind zu hoch. Es ist halt wieder so ein Beispiel, die reihen sich ja ein. Also sprich, Rahmenläden schließen um die Wette, Isekaya schließen um die Wette. So, jetzt haben wir auch noch Zahnarztpraxen schließen um die Wette. Und das hört ja nicht auf, das wird ja dieses Jahr weitergehen. Also, toll ist die Entwicklung nicht. Und wenn dann man so hört, hey, wir haben hier neue Zahlen für die Geburtenrate bis November. Und man sieht dann, ja, super, ihr werdet also dieses Jahr definitiv unter 700.000 Geburten haben. Weil bis Ende November lagen die bei 661.000. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen neuen Negativrekord erreicht. Also wie jedes Jahr eigentlich. Da muss man ganz ehrlich sagen, ja, wie soll das funktionieren ohne ausländische Mitarbeiter?
Das geht nicht funktionieren.
Das ist es eben.
Die wird sich ändern, die ganze Wirtschaft und Landschaft von Japan, was Arbeit angeht.
Also dieses hochwohlgeschworene, homogene Gesellschaftsding, was ja einige Leute immer so ganz toll predigen, das ist nicht aufrechtzuerhalten. Das ist gänzlich unmöglich. Ja, und dann gibt's noch die Sache mit der Armut in Japan. Ja, weil, wie gesagt, Kosten steigen und so weiter. Und jetzt hat die Organisation DXP, das ist eine gemeinnützige Organisation in Osaka, die speziell jungen Menschen hilft, also zwischen 13 und 25 Jahren. Und die hat jetzt einfach mal ihre, na, ich nenne sie jetzt mal Kunden gefragt, sag mal Leute, wie sieht das eigentlich aus? Dabei kam heraus, naja, jeder dritte junge Mensch, eben zwischen 13 und 25 Jahre, verschuldet sich, um seine Lebenshaltungskosten zu decken. Also leiht sich ja Geld oder ne, und so weiter. Und das ist eigentlich richtig heftig, weil einer der häufigsten Gründe ist, meine Eltern oder Verwandten beziehen Sozialleistungen und ich kann mich nicht auf sie verlassen. Also sprich, keine Unterstützung der Familie. Alleinerziehend ist auch ein ganz, ganz großes Problem und mein Einkommen ist gesunken.
Das sind sehr beunruhigende Entwicklungen.
Ja.
Ja, besonders, dass das eigene Einkommen gesunken ist, dass das auf dem ersten Platz ist, ne, von der Umfrage.
Das ist heftig.
Das heißt ja, dass entweder du weniger zu schaffen hast, ne? Also dass du nicht genug Jobs abbekommst, also entweder von deinem alten Job weg musstest und jetzt nur noch Teilzeit arbeitest, oder dass du halt keine Gehaltserhöhung abbekommen hast und dir das Geld nicht mehr leisten kannst, irgendwo zu wohnen und zu essen.
Ja, und die Reallöhne sind halt gesunken.
Ja.
Und das sind sie ja tatsächlich, also die sinken ja durch die Bank weg. Ich meine, der Kernverbraucherpreis ist ja im Dezember wieder richtig heftig nach oben geschossen, weil ja die Subventionen für die für Energie von der Regierung gestoppt worden sind. Das heißt, die Strompreise haben wirklich einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Benzin ist teurer geworden und Lebensmittel sind auch wieder kräftig angestiegen. Und naja, das sind halt eben die Auswirkungen. Und man muss ja nun mal wirklich sagen, da unterstützt halt auch keiner. Also von der Regierung kommt kaum Unterstützung in dem Bereich. Es gibt so immer zaghafte Vorstöße, aber die bringen einfach nichts. So, schönen Dank, dass wir jetzt so, weiß ich, was waren das, 300 Euro umgerechnet von der Regierung bekommen. Ja, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mehr ist das nicht. Und wer einmal in der Schuldenfalle drin ist, ich meine, das kennen ja sehr, sehr viele junge Menschen weltweit, der kommt da nicht mehr so schnell raus. Ja. Das ist ein ganz, ganz böser Teufelskreis.
Ich meine, bei uns ist es ja auch so, dass die jungen Menschen am Anfang erstmal weniger verdienen, ne? Ja, aber in Japan hängt es halt noch drin von dieser alten Geschäftsstruktur, ne, in den Firmen, dass je länger du da bist, desto eher wirst du geschätzt, desto eher wirst du bezahlt, desto eher wirst du befördert. Das hat nichts unbedingt mit deinen Leistungen direkt zu tun, sondern einfach nur mit Zeit. Und ja, das trifft halt immer noch die jungen Leute.
Das sowieso. Wobei sich das ja Gott sei Dank langsam auch beginnt zu ändern, weil die Firmen lernen ja langsam dazu. Aber das große Problem ist wirklich die Inflation, weil die Preise steigen und steigen und steigen und das hört einfach nicht auf. Und da wird auch nicht gegengearbeitet oder so, sondern es gibt halt einfach ja, ganz komische Maßnahmen, die einfach nichts bringen. Na, und man merkt halt auch, wenn Leute sagen, ja, weil ich alleinerziehend bin, ja gut, wenn man die Geburtenrate steigern will, sollte man da vielleicht auch was tun. Aber es bedeutet halt immer noch, ich habe ein Kind, bin alleinerziehend, ergo ich hänge am unteren Rand der Gesellschaft fest. Toll, das macht das Kinderkriegen auch wahnsinnig attraktiv, ne?
Naja, mal sehen, wie lange sie noch brauchen, bis sie feststellen, dass sie vielleicht bei ihrer Denkweise auch etwas aktualisieren sollten.
Wir reden gerade über die japanische Regierung, oder? Ich wollte nur noch mal nachfragen, weil ich hatte gerade so ein Pfeifen im Ohr.
Ja, es kann gut sein, dass es bei denen wirklich vorbeigeht. Dass es einfach keinerlei Thema ist, ne?
Ist es nicht. Das ist ja das Schlimme daran. Es ist einfach kein Thema. Man merkt einfach, oder das erklärt auch die Politikverdrossenheit, weil du hast da halt eben ganz viele ältere Herrschaften sitzen. Ja, die leben halt irgendwie mittlerweile in ihrer eigenen Welt.
Ja, und beide scheinen nichts miteinander zu tun haben. Dabei sind sie verbunden. Die gesamte Gesellschaft hängt zusammen.
Aber bist du Politiker, tja, dann ist ja alles in trockenen Tüchern für dich. Das ist es ja. Als Politiker, da berühren einen diese Probleme nicht mehr. Man hat halt eben genug und dann passt alles. Fürchterlich. So, ein anderes Thema. Japan erlebt ja öfters mal Katastrophen leider. Und jetzt wurde mal nachgeguckt, was es eigentlich im Nachhinein auch noch für eine Auswirkung hat. Also jetzt nicht durch die Infrastruktur, klar, zerstört und so weiter. Aber dabei stellte sich heraus, dass seit 1995 5.400 Menschen durch Erschöpfung und Stress nach Katastrophen gestorben sind. Also zum Beispiel Stress durch die Evakuierung, weil das einfach alles ist teilweise sehr chaotisch abläuft. Man ist in Panik und so weiter und so fort. Ja, und das kostet halt tatsächlich Menschenleben.
Ich meine,
ja, es ist tatsächlich. Oh, sorry.
Nee, passt schon.
Ist es interessant, dass es dazu jetzt wirklich genaue Zahlen gibt, weil es eigentlich etwas ist, was man bisher immer wusste, beziehungsweise zumindest vermutet hat. Zum Beispiel gab es ja auch die Idee vor ein paar Jahren, dass Städte, die in Katastrophengebieten sich befinden oder potenziell dafür ausgerüstet sein sollten, dass die diese Pappbetten zum Beispiel vorrätig haben, weil sie festgestellt haben, dass Leute tatsächlich, die nicht richtig einen Platz zum Schlafen haben, also die müssen ja meistens dann auf so einer Pappunterlage mit ihrem Bettzeug da liegen, im Katastrophenfall, dass die dadurch auch so gestresst sind und gesundheitlich belastet werden, dass die tatsächlich nicht sofort, aber meistens dann doch recht schnell im Laufe der Jahre dann doch versterben und dass das damit tatsächlich zusammenhängt, dass das halt eine stressige Belastung ist und das macht halt grundsätzlich krank. Von daher ist es sehr interessant, dass man jetzt sehr deutliche Zahlen dazu hat.
Einmal das und es gab noch eine andere Studie, das ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube 2004, nach dem Erdbeben in Niigata, da haben sehr viele auch in ihren Autos geschlafen und da haben Ärzte dann Venenthrombosen festgestellt und das ist auch nicht gut.
Nein. Ich meine, es ist nicht so, dass man nicht davon wusste, man hat es nur nicht ernsthaft drangegangen an das Problem. Richtig. Ich meine, man hatte eine ähnliche Sache im letzten Jahrhundert gehabt mit den Nachwirkungen von Kampfhandlungen vom Krieg. Ne? Mhm. Dann hat man kann richtig sehen, wie die Wörter sich geändert haben über im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Dass das posttraumatische Stresssyndrom und sowas, das wurde damals überhaupt nicht benutzt dafür. Ne?
Naja, man muss auch dazu sagen, oder darf man nicht vergessen, es gab ja noch den die schlimme Katastrophe 2011 und alleine danach wurden 3.802 katastrophenbedingte Todesfälle gemeldet. Insbesondere darum, weil viele Menschen mussten von einem Evakuierungsort zum nächsten ziehen. Und das erzeugt natürlich Stress. Man kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Die Todesfälle betreffen vor allen Dingen ältere Menschen.
Ja, klar.
Was
ja.
jetzt auch nicht so verwunderlich ist. Aber man sieht halt eben einfach, da muss viel mehr getan werden. Weil immer noch haben, das hatten wir letztes Jahr auch wieder, da hat die Regierung mal nachgefragt, hey, liebe Gemeinden, wie schaut's denn eigentlich bei euch aus mit der Vorbereitung und und Lager auffüllen und so weiter, falls mal ein Naturkatastrophchen kommt? Und da haben sie ja viele geantwortet, ja, das ist ein bisschen mangelhaft bei uns. Ist vielleicht keine so gute Idee. Weil ja. es ist nun mal nicht auszuschließen, dass es in Japan was Schlimmes passiert.
Du, im internationalen Vergleich ist Japan gut vorbereitet auf Naturkatastrophen. Ich meine, es gibt kaum Länder, wo so viele Übungen abgehalten das werden, stimmt. wo so viel Infrastruktur aufgebaut ist, um dann dazu in der Lage zu sein, auf sowas zu reagieren. Mhm. Aber halt die Nachbereitung davon, da hapert's. Ich meine, wir haben gesehen, wie bei der Noto-Halbinsel, bei den Bäden, wie lange sich die Aufräumarbeiten hingezogen haben und wie wenig da passiert ist.
Darf ich da ganz kurz korrigieren? Sie ziehen sich ja immer noch hin.
Ja, natürlich. Das ist ja, keine, also das meine ich ja, ist keine Korrektur.
Ich meine, das Ganze ist jetzt ein Jahr her und ein Jahr und ein paar Tage. Und ja. es gibt immer noch Regionen, wo einfach da noch nicht mal die Wasserleitung repariert wurde, weil einfach die Rohre viel zu alt sind und so weiter. Das heißt, dass man hat, muss ja auch noch mit einer kaputten Infrastruktur kämpfen, die dadurch, dass sie verflucht alt ist und Japan hat echt Probleme mit seinen Wasserleitungen, das dauert natürlich alles viel zu lange. Anstelle da auch mal anzusetzen und sagen, gut, wir modernisieren mal so ein ganz kleines bisschen, wäre vielleicht ganz hilfreich. Und wenn man bedenkt, dass dann noch dazu kommt, dass in vielen Gemeinden tatsächlich es arge Probleme mit der Erdbebensicherheit von Häusern gibt, ja, das macht die Sache auch nicht besser.
Ja, das, da muss gearbeitet werden. Das ist nämlich alles Sachen, die der Bevölkerung schadet.
Richtig. So, kommen wir mal zum Sofa-Abkommen. Ach, ich liebe dieses Wort.
Das Sofa.
Ja, das Sofa-Abkommen. Also das Japan-US States Status of Force Agreement, das ist halt eben das Abkommen über die Stationierung der US-Truppen in Japan. Das regelt zum Beispiel, wie viel Japan zahlen muss und welche Rechte die US-Truppen haben. Da gibt's ja auch momentan wieder Probleme, weil es gab jetzt mal wieder einen Vorfall von sexuellen Übergriffen eines US-Soldaten, was wieder zu Demonstrationen und so weiter geführt hat. Und heute kam die Meldung, ja, wir klagen ihn nicht an, weil wir können's nicht wegen des Sofa-Abkommens. Happy Birthday. So, jetzt wurde mal nachgefragt, sag mal, liebe Leute, wie findet ihr das eigentlich, dieses Abkommen? Und da haben 33 von 47 Präfekturen gesagt, das muss dringend überarbeitet werden, so geht es nicht mehr weiter. Ursprünglich hatte ja auch der Premierminister gesagt, naja, es muss mal dringend überarbeitet werden, aber irgendwie ist da nicht so viel passiert, also das Thema ist irgendwie auch wieder vom Tisch. Aber die Präfekturen sagen halt, nee Leute, das geht gar nicht.
Ja, da sind selbst massenweise Präfekturen dabei, die gar keine so Militäreinrichtungen haben.
Richtig. Ja? Also es geht zum Beispiel um die Luftfahrtvorschriften, weil auch da sind US-Militärflugzeuge eigentlich eher bevorzugt. Zum Beispiel gab es im letzten Jahr ja diesen Bericht, dies ist nicht gut, dass über Tokio Tiefflugübungen gemacht werden. Nee, das ist, glaube ich, wirklich nicht so toll. Dann halt eben die Sache mit den Übergriffen, also die US-Soldaten oder viele US-Soldaten, gerade in Okinawa, naja, also von Recht und Ordnung halten die anscheinend nicht sehr viel. Da gibt es ständig Vorfälle und gerade die sexuelle Belästigung ist ein riesengroßes Problem. Also allgemein kostet das einfach auch irrsinnig viel Geld.
Ja, und es belastet logischerweise auch die Beziehungen zu Amerika, ne?
Richtig. Ich meine, nicht umsonst ist Amerika, sind Menschen aus Amerika in Japan nicht unbedingt gerade die gern gesehensten Menschen. Mhm. Man hat da so seine Vorurteile, verständlicherweise würde ich schon fast sagen.
Ich meine, es ist auch schon sehr dreist, dass für die Flugzeuge dann andere Gesetze gelten als für die eigene Luftfahrt. Also das ist, stell dir mal vor, die hätten auch andere Gesetze, die für sie gelten auf den Straßen, wenn sie da rumfahren. Das wird doch nicht funktionieren. Also das hört sich sehr komisch an für mich.
Also zum Beispiel ist es ja so, Okinawa, Kanagawa und Shimane haben in der Umfrage gesagt, dass das US-Militär das Leben ihrer Einwohner sehr häufig beeinträchtigt. Kanagawa, da ist ja der Luftwaffenstützpunkt Atsuki. Und da gibt es halt ständig Probleme mit Tieffliegern und so weiter. Und das ist also wirklich heftig. klar, ich meine, sowas ist belastend, wenn man jetzt unbedingt oder ständig da irgendwelche Flugzeuge über sein Haus donnern hört, das macht gar keinen Spaß. Und die USA nimmt ja keine Rücksicht. Also sie benehmen sich da auch teilweise wirklich wie, naja, wir sind halt da und wir sind gut, ne? Und dann kommt noch das Problem, dass auch ständig oder sehr gerne mal Flugzeuge abstürzen und dann auch mal in einen Kindergarten klatschen. Das hatten wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, da haben wir drüber berichtet.
Naja, oder zumindest Bauteile davon irgendwo. Ja, oder
Bauteile, genau, das kommt auch immer wieder vor.
Aber es ist immer das Schöne, wenn man so dieses Militär darauf anspricht, dann ist es immer so, upsi, das sollte natürlich nicht passieren, wir passen jetzt besser auf und dann passiert es trotzdem wieder.
Ja, vor allen Dingen aber also, auch dieser Punkt, den sehr viele Menschen stört, so, Entschuldigung, aber ihr dürft nicht ermitteln, wie das passiert ist, das machen wir gefälligst selbst. Ja, nee, ist klar.
Und dann hat man nie wieder was gehört.
Richtig. Und man hört auch momentan überhaupt nichts von Ishiba, denn er hat, wie gesagt, während seines Wahlkampfes ganz viel darüber gesprochen. Dafür wurde er auch ziemlich kräftig kritisiert und so weiter, weil, ja, ja, klar, versuch das mal. Wir wünschen dir viel Glück. Und jetzt schweigt er sich halt aus. Ja, und dann kommt ja noch die Tatsache, dass man ja damit rechnet, dass Trump auch ans Sofa abkommen will, nur eher nachteilig für Japan.
Ja, das könnte lustig werden. Okay, das ist jetzt falsch ausgedrückt. Aber die Reibereien zwischen Trump und den Präfekturen in Japan, was das Thema angeht, die könnten unschön sein.
Ja. Ich meine, Ishiba hatte ja damals, das war 2004, da gab es einen Absturz eines US-Hubschraubers in Okinawa. Und da war er Verteidigungsminister. Und da sagte er irgendwie sowas, Japan ist ja eigentlich ein souveräner Staat. Denn die US-Streitkräfte haben damals den Zugang zum Gebäude blockiert, so dass die örtliche Polizei nicht ermitteln konnte. Also da, wo der Hubschrauber reingeklatscht ist. Und das ist wirklich heftig.
Ja.
Das natürlich für Unruhe sorgt, ist verständlich.
Er hat eigentlich in seiner politischen Karriere öfters mal gezeigt, dass er eigentlich gegen dieses ganze Thema steht. Also ja. Eher auf der Seite der Präfekturen, die da Veränderungen wünschen. Aber ja, seitdem er Premierminister geworden ist, hat er es nicht wieder erwähnt, ne?
Richtig. Also ich meine, Japan braucht die USA als Abschreckung für China und Nordkorea. Das definitiv. Aber so wie es läuft, ist das absolut nicht in Ordnung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Gerade auch die Vorfälle, eben wie gesagt, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung etc. Blabla. Und das gibt es haufenweise Fälle. Das muss einfach aufhören. Und dann muss es auch der japanischen Polizei möglich sein, in dem Fall tatsächlich zu ermitteln. Und dann muss auch der Täter, auch wenn er ein US-Soldat ist, einfach vor einem vernünftigen Gericht gestellt werden. Punkt aus. Weil es passiert einfach nichts.
Es ist ein altes Problem und ja. Das interessiert aber die richtigen Stellen nicht. Weil ich glaube, man hat einfach zu viel Angst, dass denn das Militär abziehen könnte. Was ich aber nicht denke, weil ich meine, für Amerika selbst ist das ein unglaublich wichtiger Stützpunkt.
Ja.
Und ich denke nicht, dass die dann einfach sagen, ja, ihr macht euren Scheiß alleine. Weil das wäre für die so negativ in deren Verteidigungsstrategie. Von daher sollte Japan eigentlich wirklich den Mut haben und mal ein bisschen auch fordern. Ne?
Ja, wenn
ihr seid und euch ja breit macht, dann benimmt euch auch gefälligst und haltet euch auch an unsere Gesetze. So geht das nicht. Gut, richtig. Dass ihr vielleicht ein bisschen mehr machen dürft als andere, darüber kann man ja immer noch reden. Also dass das vielleicht eine gewisse Befehlsgewalt haben auf gut Deutsch, aber dass sie sich da wie die Axt im Wald jedes Mal nehmen und dann immer sagen, oh ja, Entschuldigung, tut uns leid, hier, weiß ich nicht, Buschi, Handküsschen, wir machen es dir wieder, ganz doll versprochen und dann, das bringt ja nichts, das ist ja Blödsinn.
Du sagst genau das, was die meisten Japaner tatsächlich sagen.
Da ist das auf jeden Fall Raum für Verhandlungen bei
ja,
dem Thema.
Ja, definitiv. Und Japan hat da tatsächlich auch ziemlich großen Spielraum, man muss sich halt trauen. Weil abziehen wird die USA nicht, nie im Leben.
Nee.
Also selbst unter Trump wird das nie im Leben passieren. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich hoffe mal, dass in seiner Administration auch noch ein paar vernünftige Köpfe dabei sind. Die werden schon wissen, dass das keine gute Idee ist. Aber gut, das werden wir sehen. Ich hoffe, da tut sich bald was, weil so geht's nicht weiter. Und anhand auch der Demonstrationen, die jetzt wieder stattgefunden haben, weil man hat eben gesagt, Leute, das geht einfach alles nicht mehr. Irgendwann muss die Regierung sich bewegen. Die kann das Thema nicht ewig ignorieren. So, es gibt mal wieder Überlegungen, Japans Schule oder Schulsystem noch digitaler zu machen. Ab April 2024 dürfen ergänzend zu den Schulbüchern digitale Versionen dieser Bücher, die dann halt über Videos und Audiokommentaren und so weiter verfügen, im Unterricht eingesetzt werden. Und eine Arbeitsgruppe hat jetzt vorgeschlagen, dass ab 2030 ausschließlich digitale Schulbücher auch benutzt werden dürfen, dass das die Schulen halt selbst entscheiden dürfen, weil man arbeitet ja momentan an dieser ein Computer pro Kind Strategie, das heißt also immer mehr Kinder werden mit Tablets und so weiter ausgestattet und man sagt halt, naja, da können wir das doch auch machen, weil das ist schon gut, wenn die halt zum Beispiel diese Videos als Ergänzung haben und so weiter, das hilft natürlich im Unterricht.
Ja, ich meine, denen geht es garantiert auch um den Aufwand, den die Bücher machen, weil du musst die ja lagern für jedes Kind im Buch.
Ja, und ich glaube, die sind wahrscheinlich auch so, dann kann keiner mehr sagen, dass sie, ich habe mein Buch zu Hause vergessen. Boah. Ja, okay, das natürlich nicht, aber Spaß muss sein. Nein, ich finde die Idee tatsächlich ziemlich gut, weil erstens, es entlastet den Schulranzen, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Hm. Und zum anderen, dadurch hast du halt, also durch die zusätzlichen Inhalte wird das Lernen einfach auch spaßiger. Weil immer nur stupide in deinem Buch zu gucken und zu hören, was der Lehrer vorjault, weil es ist in Japan ja so, du kriegst ja alles vorgekaut im Prinzip. Das ist super langweilig in meinen Augen. Und das kann natürlich helfen, den Unterricht auch ein bisschen spannender zu gestalten.
Da stimme ich dir zu. Aber meine Sorge ist zum Beispiel, wenn man halt wirklich sehr vom Konzept vom traditionellen Buch weggeht und das alles irgendwie visualisiert und mit Videos so Bildchen macht, ob das nicht tatsächlich im Nachhinein auch ein bisschen schädlich ist. Ich weise auf das Stichwort TikTok-Generation hin, die zwar irgendwie wahnsinnig viele Informationen auf einmal in sich reinstopfen kann, aber davon sowieso nicht sich merkt und auch eine Aufmerksamkeitsspanne von so einem Toastbrot hat.
Ja, gut,
meine zweite Sorge ist, weil wir gerade bei dem Thema ja schon Katastrophen waren, was zum Erdbeben ist es mit dem Strom ein bisschen schlecht. Wie möchte denn Junge und Mädchen denn bitte in der Schule das Buch aufschlagen, wenn man das Tablet nicht aufladen kann?
Ja, ich glaube, wenn Strom zum Stromausfall durch Erdbeben kommt, hat man ganz andere Sorgen, als in der Schule zu sitzen und zu lernen. Aber
ich finde, es schon hat was Bengster sagt. Wir müssen sofort für jede Schule und jedes Klassenzimmer einen Balkon-Solarkraftwerk anschaffen in Japan, damit die Leute ihre Sachen laden können.
Hey, das ist echt eine gute Idee.
Das ist tatsächlich eine gute Idee, aber ich meine, grundsätzlich ist es auch keine schlechte Idee, weil einerseits, es sorgt auch für Chancengleichheit, weil man kann das Tablet ja auch andersweitig benutzen, zum Beispiel für Recherchen. Gut, dafür ist so ein Buch halt immer schlecht, wenn man hat nur das eine Buch. Aber da kann man zum Beispiel die Bildungschancen besser ausgleichen. Das ist natürlich ganz wichtig in Japan, weil da gibt es halt immer mehr dieses Gefälle zwischen Arm und Reich. Und es ist mehrfach statistisch bewiesen, auch international, dass Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, weitaus schlechtere Bildungschancen haben als Kinder, denen es vielleicht ein bisschen besser geht. Und in der Hinsicht ist das auch gut. Und naja gut, Papier sparen, Bücher sparen, kann man sich jetzt darüber streiten, wie ernsthaft das jetzt ein Problem ist, was man beseitigen muss.
Nee, tatsächlich sprichst du da einen wichtigen Punkt an. Geld sparen.
Es ist denn so viel teurer, ein Buch zu produzieren, als für alle Kinder Tablets zu besorgen?
Naja, die Tablets werden ja eigentlich gratis abgegeben. Es sei denn, man ist so eine dusselige Schule, die iPads vorschreibt. Das Theater hatten wir nämlich auch schon. da gab es tatsächlich eine Schule, die so, da, wir nehmen aber nur iPads. Wir sind ja hier ein bisschen besser, wo dann die ganzen Eltern gesagt haben, sag mal, habt ihr eigentlich Lack gesoffen oder was? Das ist ganz schön teuer, das Ding. Weil da hieß es dann, ja, das müsst ihr aber kaufen, weil wir stellen keine iPads zur Verfügung. Aber tatsächlich, die meisten Kinder kriegen die Dinger kostenlos für die also während sie in der Schule sind. Das heißt, sie dürfen damit natürlich auch nach Hause, aber müssen es halt eben dann wie Bücher auch irgendwann wieder abgeben. Und das ist bei den Büchern halt anders.
Also, ich weiß es jetzt nicht. In Amerika ist es auch so, dass du einige Schulbücher auch kaufen musst. Okay, in der Universität ist es sowieso so, aber
ja, genau.
Bei uns ist es ja nicht so. Du kriegst ja die Bücher von der Schule. Das heißt, die Schule.
Es kommt drauf an, du musst einen sogenannten Eigenanteil leisten. Ja. Das heißt, bestimmte Bücher musst du kaufen oder kannst du auch gebraucht. Also es gibt zum Beispiel Aktionen an Schulen, da geben dann halt die Kinder, die die Schule beenden oder in die nächste Klasse wechseln, ihre Bücher ab und dann werden die für einen kleinen Penny, also dann weitergegeben. Aber du bezahlst dann halt einen Eigenanteil. Das sind meistens halt Arbeitshefte. Ab und zu ist es mal ein Buch. Ich glaube, bei mir im Jahrgang war das, was man immer kaufen musste, irgendwie so ein Doppelband für Deutsch und so eine Formeltabelle für Mathematik und Physik. Und die hast du dann aber halt wirklich bis ans Ende der Schulzeit benutzt. Also es war
ja,
nicht
das. Ja, es ist in Japan so ähnlich.
Genau.
Und das trotz allem ist es eine Belastung, gerade für ärmere Familien. Weil ich meine, die Schuluniform kosten ja zum Beispiel auch ordentlich Kohle.
Ja, klar. Ich meine,
da wäre ich viel mehr dafür, dass man das abschafft. Weil das ist wirklich albern, finde ich.
Das sagen mittlerweile auch immer mehr.
Ich meine, ich habe mir nie wirklich groß Gedanken gemacht, als ich in der Schule war, aber die Lager für die ganzen Schulbücher in den jeweiligen Schulen müssten doch relativ groß sein, weil du brauchst von jedem Schulbuch, das die Schule ausgibt, eins pro Schüler, oder?
Mhm. Na, das wird ja immer in Sätzen gekauft. Ich glaube, so 30 Stück oder je nachdem, wie groß die Klassen sind. Ich weiß ja nicht, wie in Japan das ist. Aber wird wahrscheinlich als Satz gekauft und dann ist das, hat man welche nur vorrätig, falls der kleine Timmy das irgendwie in die Pfütze geschmissen hat oder so.
Es gibt aber noch einen anderen Vorteil, den man nicht vergessen darf. Es gibt ja immer wieder Kritik, dass Schulbücher, ich sag jetzt mal, so der Meinung der japanischen Regierung angepasst sind. Da gibt's ja immer so wieder, dass Schulbücher zurückgezogen werden müssen, weil ein Thema angesprochen wird. Das will man nicht, dass es angesprochen wird. Da hat man jetzt aber so ein Tablet mit Internet und geht dann tatsächlich anderweitig recherchieren, dann kriegt man das mit, wie es halt wirklich war.
Dann muss man das aber auch fördern. Also nicht nur das Kind hinsetzen und sagen, mach jetzt die App, weiß ich nicht, Geschichte A bis Z auf und dann ist es damit getan. Deswegen meinte ich ja, Internetrecherchen sind wunderbare Dinge. Mhm. Da hast du unglaublich viel Spielraum und das muss man dann aber auch unterstützen und nicht einfach sagen, guckt euch jetzt hier eure kleinen Videos an oder eure kleinen Aufgaben und dann ist gut.
Ja, wenn das Textverständnis darunter leidet, ne,
genau,
und
das war
du
meine
nur noch Videoguckers hast, dann... Das ist ein Problem.
Die Videos sind ja nur ergänzend. Also es ist ja nicht so, dass ein ganzes Buch davor nur mit Videos vollgepflastert ist.
Ja klar, so. Aber das ist, kommt auch immer darauf an, wie die Schüler das dann verwenden. Ne?
Ja,
wenn
das
wirklich
halt
das so läuft, dass dann keiner einziger mehr den Text lest und alle nur die Videos angucken, das war's dann. Und dann denke ich, jetzt habe ich genug gemacht.
Ja,
das
gut, frei
nach dem Motto, oh, das sind aber hübsche Bildchen. Ne?
Ja, natürlich müssen die Bücher dementsprechend auch gestaltet werden. Also sprich, dass jetzt Videos im Prinzip den Text ersetzen, das wäre vielleicht nicht so gut. Aber ich denke mal, daran wird man arbeiten. Zumindest ist es aber trotzdem ein interessanter Vorstoß, weil man merkt hat, Japan will weiter digital werden.
Yes.
Und wir kommen ja sowieso nicht drum rum. Die Welt wird immer digitaler. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, die ganzen KI-Firmen basteln ja momentan schon an Skynet und das wird irgendwann bestimmt auch so kommen.
Oh je. Ich finde es, wie gesagt, gut. Es ist gut für die Bildungsgleichheit, für die Chancengleichheit, auch für technologischen Fortschritt. Eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, mich würde ja interessieren, wie der Verschleiß von Tablets im Vergleich zu einem Buch ist. Ein Tablet ist ja meines Wissens nicht unbedingt dafür gedacht, dass man es jeden Tag mehrere Stunden lang einschaltet. Da würde mich mal interessieren, wie lange so ein Ding hält im Vergleich zu so einem Schulbuch.
Da gibt es noch keine Statistik drüber. Es gibt aber schon Statistiken drüber, die besagen, ja verdammte Schande, die Kinder benutzen das halt, Achtung, jetzt kommt's, sehr häufig gerade zu Hause für TikTok oder für Games.
Das war nicht meine Sorge, weil ich kenne das tatsächlich, also ich habe schon so Berichte gehört, es gibt ja auch bei uns mittlerweile Schulen, die halt zum Beispiel, früher waren es eher Laptops, mittlerweile sind es ja auch Tablets und die Dinger gehen aufgrund dieser Dauerbelastung echt schnell kaputt, also nicht kaputt im Sinne von, dass die technisch nicht mehr benutzbar sind, aber die Akkus sind halt nach 3 Jahren im Eimer, kannst du halt wegschmeißen.
Ja, aber ich frage mich, ob sie durch die einfache Abnutzung im Schulalltag nicht schneller kaputt gingen als durch den Akkuverlust. Weißt du, weil das Ding wird halt durch die Gegend geschleift und rein in die Tasche, raus aus der Tasche. Es kann gut sein, dass die meisten Dinge einfach so verkratzt und die Bildschirme so hinüber sind, dass es vor der Batterie den Geist aufgibt.
Ja, ich denke mal, die haben wahrscheinlich auch mal auch Serviceverträge, dass man die Dinger irgendwie zumindest kostengünstig reparieren lassen kann oder so. Da müsste man tatsächlich mal ein bisschen nachforschen. Das würde mich auch mal interessieren.
Ich glaube, das ist etwas, mit dem hat man sich noch nicht so beschäftigt. Da können wir uns auf die News in den nächsten Jahren gefasst machen.
Ja, ich meine, das ist alles noch brandneu. Wir wissen ja, man beschäftigt sich mit den Problemen in Japan in der Regel erst, wenn sie auftreten. Naja, überhaupt weltweit, wenn sie
außerdem,
auftreten.
Man lernt ja aus den Fehlern. Also in dem Fall ist es ja auch okay, wenn man feststellt, das hat vielleicht nicht so gut funktioniert, dann macht man es halt anders. Wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht wissen, ob es funktioniert, ne?
Richtig. So, jetzt mal eine Frage. Wie esst ihr Yakitori? Ganz kurze Erklärung, wer es nicht kennt, das sind diese Fleischspieße, die dann halt auf dem Grill so fröhlich vor sich hin gegrillt werden und dann hat man halt eben ein Spieß auf Fleisch. So, und jetzt wirklich Frage, wie würdet ihr das essen?
Ich meine, ewig her, dass ich in Japan war, aber ich meine, es ist ein Spieß. Meistens mache ich meinen Spieß auf den Teller und dann esse ich ihn.
Ich schränke ihn in Soße, stopfe mir so viel im Mund, wie ich kann und dann ziehe ich es einfach mit den Zähnen ab. Das hört sich sehr barbarisch an, aber ist effektiv.
Zieht ihr das Fleisch auf den Teller oder lasst ihr es am Spieß?
Nee, ich esse das gleich runter. Warum die Arbeit machen?
Gut, also ich kann die Frage mit sich beantworten, ich esse kein Fleisch. Aber tatsächlich ist das auch ein Thema, wo in Japan man sich auch nicht einig ist. Es ist tatsächlich so, dieses Yakitori-Ding, das ist so, so eine Sache für sich. So, und jetzt hat ein Restaurant in Tokio gesagt, so jetzt reicht's. Wir haben hier unsere Regeln und unsere Regel ist, ihr esst das Fleisch gefälligst vom Spieß, ihr würdigt gefälligst das Fleisch, ansonsten geht ihr.
Okay, ich dachte, ich bin jetzt hier diejenige, die, die keine Tischmanieren hat, aber ich mache es anscheinend genau richtig.
Aber das ist doch albern. Ich meine, okay, das kann man machen, wenn man möchte, aber ich finde, das ist sehr natürlich albern. Ist
es warte, es wird ja noch besser. Wenn man das Fleisch vom Spieß nimmt, erhöht sich der Preis. Also es ist wirklich so, du gehst rein und am Eingang ist ein ganz großes Schild, das genau das beschreibt. Also wenn du das Fleisch vom Spieß nehmen willst, geh in ein anderes Restaurant, steht da drauf. Und dann jedes Mal, wenn du Fleisch vom Spieß nimmst, erhöht sich der Preis. Und der Kellner wiederholt diesen Hinweis auch beim Servieren.
Okay, das ist wirklich ein bisschen albern. Ich meine, es ist ja eine Sache, darauf hinzuweisen, hey, wir würden gerne, dass so, dass du so isst. Ich meine, ich glaube, da gibt es auch Rahmenshops, die extra so Schildchen aufgestellt haben, wie du am besten deine Nudelsuppe essen sollst. Aber wenn man die Leute dafür finanziell noch bestraft, dass sie es nicht so essen wollen. Ich meine, was macht denn die Oma mit ihren falschen Zehen?
Ja, aber das ist genauso albern.
Nicht in ein Yakitori-Restaurant gehen, behaupte ich mal. Warte, es geht ja noch weiter. Leute, es geht noch weiter. Es gibt weitere Warnschilder übrigens. Und zwar, Essensreste kosten Geld. Also pro Essensrest, also pro liegen gelassenen Spieß, muss man 1000 Yen bezahlen. Finde ich persönlich gut, weil den Hang dazu, mal ein bisschen mehr zu bestellen, als der Markt nachher zulässt, das haben leider sehr viele und ich finde, ja, so kann man die ein bisschen trainieren, spart Lebensmittel. So, aber das ist nicht das Einzige. Alleine darfst du nicht in dieses Lokal, du wirst nicht bedient. Und du darfst auch nicht da rein, wenn du nichts trinken möchtest.
Weißt du, also die habe echt, irgendwas habe die gefressen.
Naja, und trotz dieser strengen Regeln ist dieses Restaurant unglaublich beliebt. Das kommt noch dazu. Und auf die Frage nach diesen strengen Regeln sagte der Inhaber, naja, wir geben uns halt sehr viel Mühe bei Zubereitung der Spießen und so weiter. Und dann ziehen einige Kunden das Fleisch einfach ab. Das frustriert uns. Der Kunde hat den Spieß zu respektieren. Entschuldigung, dass ich so lache, aber ich finde das so albern, ey.
Weißt du, woran es mich erinnert?
Na?
An diese einen Vorfall, wo Filmregisseure sich total ereifert haben, dass Leute Filme nicht im Kino gucken. Die haben dann auch dieses Gatekeeping angewandert und gesagt, wenn du den Film nicht im Kino geguckt hast, dann hast du nicht wirklich gesehen. Guckst du deinen Film zu Hause auf dem Fernseher oder auf deinem Smartphone, dann zählt das nicht. Dann bist du kein wahrer Filmgucker. Das ist so hirnrissig, ist so plämplämm.
Ja, ich meine, ich kann es verstehen. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen lustig, weil das Restaurant trotzdem unglaublich beliebt ist. Aber man kann es mit seinen Regeln auch echt ein bisschen übertreiben.
Ja, vielleicht gerade, weil es so kontrovers ist. Wie gesagt, ich meine, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist eine Sache, wenn man so gewisse Vorstellungen davon hat, wie man sein Essen essen sollte. Ich meine, so ein richtig schickes Sushi-Restaurant, das würde ich auch ziemlich böse angucken, wenn du dir da einfach so dein Sushi-Ei reinschaufelt. Aber das würde dich halt nicht bestrafen. Es gibt halt eine gewisse Etikette, aber ich finde es doch albern in dem Fall.
Ja,
also,
es ist total albern eigentlich.
Wenn mir jetzt jemand gesagt hat, ich soll nicht von zu Hause mitgebrachten Ketchup benutzen, das wäre ja was anderes, aber in dem Fall. Nee, also, es ist zumindest ist lustig.
Ja, das allerdings schon. So, jetzt kommen wir mal zu One Piece, denn in Kumamoto stehen ja 9 One Piece Statuen. Also von Ruffy, von, ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen, oder Luffy oder wie der heißt. Sorry, ich kenne mich mit One Piece nicht aus, tut mir leid.
Von den Hauptcharakteren, einigen wir uns einfach da.
Ja, ich mache mich jetzt richtig unbeliebt. Ich mag diese Serie einfach nicht. Ich finde sie so fürchterlich. Aber das ist Geschmackssache. Jeder, der sie mag, soll sie gucken, soll es feiern. Warum nicht? Naja, jedenfalls ist es aber so, dass jetzt mal jemand nachgeguckt hat und so, was bringen diese Statuen eigentlich? Weil die waren ja immerhin doch schon ganz schön teuer. Und tatsächlich sorgen diese Statuen dafür, dass vor allen Dingen ausländische Touristen wie ein Weltmeister nach Kumamoto reisen. Denn Kumamoto verzeichnete den höchsten Anstieg an ausländischen Touristen bisher.
Das ist ziemlich nice. Man sollte übrigens dazu sagen, die haben nicht wahllos diese Statuen da aufgestellt. Der Mangaka kommt halt aus der Stadt. Also ja, das ist auch ein bisschen Ehrung natürlich dahinter.
Ja, natürlich. Ja. Na, aber es ist halt schon interessant, dass, also gerade für Kumamoto ist es ja gut. Die Präfektur hat ja unter einem sehr schweren Erdbeben gelitten vor ein paar Jahren. Und sie braucht ja logischerweise den Tourismus, weil das spült einfach Geld in die Kasse und das klappt hervorragend.
Finde ich wunderbar, vor allem wenn das auch gut funktioniert. Wir hatten ja schon im anderen Fall mit so Manga-Anime-Tourismus, das war, glaube ich, Oh Gott, war das die kleine Stadt auf Okinawa? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da ging es vor allem um das Love Life Franchise und die hatten da Gullideckel. Und da gab es Leute, die Dinger halt beschmiert haben und die waren halt wirklich sehr bedrückt, weil sie dann die Dinger mehr oder weniger entfernen mussten, obwohl die Fans halt wirklich in Scharen gekommen sind.
Ja.
Und von daher schön, dass man wenigstens hier die Freude der Leute irgendwie nicht zerstören möchte.
Ich meine, für Fans, ne? Also man profitiert natürlich von dem Anime-Tourismus. Der ist ja bekanntlich auch ein sehr, sehr großes Ding. Also sprich, viele Fans reisen halt eben nach Japan, um Live-Schauplätze von Animes zu erleben oder halt zum Geburtsort eines Mangakas zu fahren oder wie auch immer. Es sorgt in der Regel für Probleme, besonders wenn so ein kleiner Bahnhof da ist, weil der in einem Ghibli-Film vorkam und dann hast du das Problem, juhu, ich bin Autofahrer und ich habe ein Problem, hier sind so viele Touristen, ich komme hier mal weiter. Juhu. Aber Kumamoto sorgt es halt nicht für Probleme, sondern einfach nur für das, was man will. Es kommt einfach Geld in die Kasse.
Finde ich gut. Außerdem ist Kumamoto eine sehr schöne Stadt. Da gibt es auch noch andere tolle Dinge. Da gibt es zum Beispiel die Burg, die man, glaube ich, fast fertig restauriert hat mittlerweile. Mhm. Die wurde nämlich bei dem Erdbeben auch recht stark beschädigt. Wenn einem One Piece zu doof ist, die haben ein wahnsinnig cooles Maskottchen, den Kumamon. Manche finden ihn gruselig, ich finde es sehr sympathisch, das Bärchen. Mhm. Ja, und die haben auch sonst sehr viel Geschichte und Tradition, die man sich da wunderbar angucken kann. Also wer keinen Bock auf Tokio hat, der sollte unbedingt mal nach Kumamoto gehen.
Ja. So, während wir hier in der Aufnahme sitzen, kommt hier gerade ein Kompliment für den Podcast über unsere E-Mail-Adresse. Die steht übrigens immer in der Videobeschreibung. Lieber Kai, vielen, vielen Dank. Hat uns gerade sehr gefreut. So, wir machen jetzt weiter mit der Monatsvorschau, denn der Februar ist bald vorbei. Februar quasi.
Januar, du bist schön, wie du schon in die Zukunft denkst. Finde ich wunderbar.
Ich denke mit Grauen am nächsten Monat, weil ich Karneval vor der Tür habe. Na, also von daher, ja, ach Gott, ich bin schon wieder viel zu weit. Meine Güte. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt die Monatsvorschau. Das heißt, Matze, übernehmen Sie.
Jawohl. Karneval ist nicht dabei bei den Veranstaltungen hier, aber dafür ist die Manga- und Comic-Convention in Düsseldorf dabei, die am 1. Februar ist. Die ist dort in der Mensa der Gesamtschule von Düsseldorf. Der Eintritt ist 7 Euro. Am 3. Februar ist dann der Open Monday, der Tag der offenen Tür am Montag des Japanisch-Deutschen Zentrum in Berlin. Und am 11. bis 12. haben wir dann was für die Kulturgenießer. Und zwar im Japanischen Kulturinstitut in Köln ist dann die Meisterwerke aus dem Heike Monogatari. Das sind Theateraufführungen vom No- und Kyogen-Theater. Das ist also wirklich gehobene Kost. Das ist auch das Zeugs, wo ein Japaner nicht reingeht, ohne dass er ein kleines Heftchen hat, das mir erklärt, was da passiert. Sonst hast du gelitten. Eintritt ist zwar frei, aber Anmeldung ist erforderlich bei der Webseite vom Japanischen Kulturinstitut in Köln.
Ist alles wohlgemerkt, wie üblich, verlinkt in der Beschreibung.
Ja, ja. Und als letztes haben wir dann noch eine große Messe im Februar. Vom 21. bis 23. ist die Dedeco in Dresden, die dort in der Messe stattfindet. Das 3-Tages-Ticket kostet dort an der Tageskasse 50 Euro. Die einzelnen Tickets für die Tage sind unterschiedlich. Freitag kostet, glaube ich, zum Beispiel 10 Euro. Da muss er auch auf der Webseite mal nachschauen. So, kommen wir zum Fernsehen. Da haben wir am Samstag, den 1. Februar, auf dem ZDF-Infokanal Lost Places, Japans Militärdiktatur. Lange her, dass wir das in der Vorschau hatten. Das geht um eine Mine, eine Insel und ein Hotel, das jetzt mittlerweile total verlassen sind und eigentlich nur noch Ruinen, die von der Militärdiktatur des japanischen Reichs im Zweiten Weltkrieg zeugen. Dann haben wir am Dienstag, den 4. Februar, auf ZDF-Infokanal Hiroshima, Chronik einer Tragödie. Ja klar, es jährt sich wieder der Atombombenabwurf auf Hiroshima. Und deswegen ist das passend zur Zeit.
Ja. Zum 80. Mal jetzt, ne?
Ja.
Stimmt, das ist runde Zahl wieder.
Mhm. Dann folgt darauf am Montag, dem 10. Februar, in Dreisat, wilde Inseln Japan. Das wird am 11. Februar nochmal wiederholt. Das ist im Endeffekt eine Reihe, die sich auf die Ökosysteme von Inseln beschränkt. Und in Japan gibt es halt sehr viele Inseln. Japan besteht aus 7000 Inseln, kleinere und größere. Und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Tiere und Ökosysteme, die sich da anzuschauen lohnt. Und dann als letztes haben wir dann am Freitag, dem 28. Februar, in SWR Eisenbahnromantik, die Noto-Halbinsel in Japan. wo es ja mal dort besonders zur richtigen Jahreszeit die Kirschblüten beim Eisenbahnfahren genießen kann, was vielleicht besser ist, als sich mit Leuten um einen Platz unter den Bäumen zu kloppen. Ne? Gemütlich so da entlangfahren,
ja, und die Kirschblüten genießen. Geht's ja leider nicht. Ja, ist ja sehr viel zerstört.
Leider. Leider, leider. Aber man kann sich zumindest hier auf den Bildern im Film nochmal anschauen. Dann, bei Netflix haben wir diesmal nicht so viel. Da haben wir ab 1. Februar Demon Slayer, der Mugen Train Arc. Das ist der zweite Teil der Demon Slayer-Reihe, der auch im Kino total explodiert ist. Das war nicht normal, wie die Leute da in Japan da die Kinos eingerannt sind. Am 6. Februar kommt dann die Realverfilmung von Golden Kamuy, und zwar die Serienfassung, The Hunt of Prisoners in Hokkaido, das ist die erste Staffel. Und am 10. Februar läuft Appleseed Alpha an, was ein 3D-Animationsfilm von 2014 ist.
Noch nicht schon wieder 3D-Animation.
Ja, doch, doch, doch.
Hier ist ganz ja, okay.
Finde ich nicht. Ich finde, damit haben sie Appleseed versaut. Aber das ist ein Thema für unseren anderen Podcast.
Jo. Gut, dann noch ein paar Bücher habe ich rausgesucht. Einmal am 1. Februar kommt von dem Schriftsteller Tatsuzo Ishikawa Die letzte Utopie heraus beim Mitteldeutscher Verlag. Am selben Tag kommt von der Künstlerin Leiko Ikemura Floating Spheres heraus. Beim Hirma Verlag. Das ist ein Bildband mit ihren Kunstwerken, und das ist eine schweiz-japanische Künstlerin, die schon seit den 80ern aktiv ist. Am 3. Februar kommt dann raus von Agnes Poller Starke Frauen im Buddhismus. Ja, der Buddhismus hat eine lange Geschichte, und da gibt es auch einige wichtige, bedeutende Frauen in der Geschichte, auf die halt selten mal ein Blick geschmissen wird.
Das und, stimmt allerdings.
Ja, das da kann man das nachlesen. Als letztes habe ich dann noch einen modernen Roman rausgesucht. Am 12. Februar kommt von Natsuko Imamura Die Frau im lila Rock, was um eine Frau geht, die irgendwie ja richtig ohne Ziel durch ihr Leben läuft, ne? Scheinbar ohne Ziel, aber sie wird andauernd beobachtet von einer Frau in einem gelben Strickpulli. Und anscheinend ist da irgendwas im Argen, und die Realität scheint auseinanderzugehen. Also ist eher so ein mystischer, abgedrehter Thriller.
Gut. Also wieder ordentlich was, wo man hingehen kann, was man sich anschauen kann und vor allen Dingen, was man lesen kann.
Vor allem viel, um vor dem Karneval zu flüchten.
Das kann ich hier leider nicht. Das findet direkt neben meiner Haustür statt. Was ein Spaß. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. War wieder schön, dass ihr dabei wart. Wieder wie üblich vielen Dank an alle, die uns gerade frisch abonniert haben. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Außerdem liked uns, wo ihr uns liken könnt. Vor allen Dingen bei Google News wären wir euch wahnsinnig dankbar. Und übrigens bei YouTube kann man uns auch abonnieren. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.